Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder zu einem YouTube-Video. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Autorin und Female Coach und ja, heiße euch alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei der neuen Folge wieder dabei seid. Ich habe heute einen Gast und zwar ist es die liebe Nadja. Hi Nadja, schön, dass
Hallo.
Du da bist.
Ich freue mich.
Du bist Doula und Geburtsbegleiterin und wir haben heute ein sehr wichtiges Thema, wo ich jetzt persönlich noch keine Berührungspunkte habe, aber trotzdem gesagt habe, okay, dieses Thema ist wichtig und deswegen muss es hier Raum haben in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal. Und da sprechen wir über Gewalt unter der Geburt.
Genau.
Und bevor wir da tiefer drauf eingehen, stell dich einfach mal vor, wie bist du zu dem Thema gekommen? Du bist ja auch noch Yoga-Lehrerin. Was hat dich dazu bewegt, diesen Weg zu gehen?
Ja, also ich bin die Nadja, ich wohne in der Schweiz und arbeite da als Doula, Geburtsbegleiterin und bin in dieses Thema reingekommen, weil meine eigene ganze Schwangerschaftserfahrung, Geburtserfahrung überhaupt nicht gut war. Also ja, für mich war es, also die Schwangerschaft war schon sehr schwierig, eher auf der emotionalen Seite. Das war für mich eine Überforderung, ganz klar. Und dann war ich auch nicht wirklich auf das vorbereitet, was eine Geburt ist, was das bedeutet zu gebären. Und während der Geburt wurden mir sehr starke Medikamente verabreicht, wo man mir auch nicht gesagt hat, was die bewirken, was die machen. Also anfangs der Geburt, wo ich noch gar nicht eröffnet war, hat man mir Tramal verabreicht. Das ist ein synthetisches Opioid, was aufs Hirn wirkt und was dich sehr high macht. Und ich war da halt schon überhaupt nicht mehr bei mir. Ich war sehr dissoziiert und konnte jetzt nicht irgendwie runteratmen oder so, sondern bin da so ein bisschen high durch den Park gelaufen und habe gewartet, bis meine Venen in Gang kommen. Und was das Medikament auch macht, ist, dass die Venen viel stärker kommen können, also so einen Kick geben. Und ich bin dann sehr schnell von diesen Venen überfahren worden. Also die waren von 0 auf 100 halt sehr stark und ich konnte nicht mehr richtig mit dem umgehen. Und ja, wurde auch nicht gut betreut. Also es war keine Hebamme da, die mir dabei geholfen hätte. Und danach hat man mir, wahrscheinlich auch, um mich so ein bisschen ruhig zu stellen, sehr schnell ein weiteres Medikament gegeben. Das wird, soweit ich weiß, in Deutschland gar nicht benutzt. Das wird in der Schweiz und in England benutzt und sonst eigentlich nirgends. Das heißt Remifentanil und das wird intravenös verabreicht. Und das ist ein sehr, sehr starkes Opiat. Also eigentlich ist es für als Narkosemittel gedacht und das hat mich halt einfach weggebammt. Ich war komplett weg, ich habe nichts mehr mitgekriegt, mein Körper hat weitergeboren. Aber ja, ich habe wirre Sachen gesagt, wie wir dürfen nicht vergessen, den Anker, den Fischern mitzubringen. Also ich war halt in meinem Drogenrausch komplett weg und wusste nicht, wo ich bin. Und dieses Medikament, das geht auch auf die Kids. Und das Problem ist, wenn die Kinder abgenabelt werden, dass die dann nicht atmen. Also dieses Medikament kann eine Atemdepression verursachen. Und solange die an der Nabelschnur sind, ist das eigentlich nicht gefährlich. Aber dass das nicht passiert, also dass sie dann nach der Geburt nicht atmen, muss dieses Medikament kurz vor den Presswehen abgestellt werden. Und für mich war das halt einfach so ein völliges Erwachen in die Presswehen. Also ich bin gerade von meinem universalen Trip runtergeholt worden in die Presse, denn ich wusste nicht, wo ich bin, was man von mir will. Und habe dann gepresst wie eine Irre, weil sie schon so diese Schere parat gelegt haben für den Dammschnitt. Und ich war einfach völlig so, what? Genau, und es war sehr traumatisch für mich. Und die Zeit danach, also kurz nach der Geburt, war sehr schwierig. Also auch mein Sohn hat da wahnsinnig drunter gelitten. Und eigentlich von 0 auf 100 hat sich bei mir eine Autoimmunkrankheit manifestiert nach dieser Geburt. Ich habe sowieso ein Thema mit Kontrollverlust. Für mich war das ein sehr großer Kontrollverlust. Mhm. Und ich wurde sehr, sehr krank. Mhm. Und dieses ganze erste halbe Jahr mit meinem Kind war für mich einfach der absolute Horror. Ich war wahnsinnig, also ich habe fast 20 Kilo abgenommen. Ich bin sowieso schon relativ schlank. Also ich war knapp über 40 Kilo. Also wahnsinniges Untergewicht. Ich habe alles verbrannt und ich wusste nicht, was mit mir los ist. Ich habe nicht mehr geschlafen. Ich hatte eine krasse Schlafstörung. Ja, und ich habe mir das Mama-Werden sehr anders vorgestellt. Und zum Glück wurde mir dann auch diese Krankheit diagnostiziert. Also immerhin hatte ich was in der Hand und wusste, was jetzt mit mir los ist. Aber ich habe dann realisiert, so, nee, das kann es nicht sein. Und für mich war dann klar, also einerseits muss ich mich heilen. Und die Schulmedizin hat mir halt sofort Tabletten gegeben, die einfach die Symptome unterdrücken, weil man sagt, die Krankheit ist nicht heilbar. Und ich habe mich halt geweigert, das zu glauben. Also ich habe mir gesagt, mein Körper war davor gesund. Wieso sollte er das nicht schaffen, wieder gesund zu werden? Und habe dann meinen Job gekündigt. In der Schweiz ist es ja so, dass wir nur 3 Monate Mutterschaftsurlaub haben.
Ich habe dort auch mal gearbeitet.
Das ist ja, ja. Sehr absurd. Und für mich war auch klar, also unter den Umständen geht es halt einfach nicht. Und ich habe dann gekündigt, mich in einem Yoga-Studio eingeschrieben und habe versucht, mit diversen Tools mich einfach runterzuholen. Und so bin ich auch auf Yoga Nidra gekommen. Das ist eine Technik, wo du eigentlich relativ ähnlich wie Hypnose dich in einen tiefen, entspannten Zustand versetzt und halt wirklich dich wieder aufbaust, nährst. Und nach einem Dreivierteljahr war ich dann wieder gesund, laut Werten. Also meine Hormonwerte waren wieder gut, die Schlafstörung aber blieb. Und durch dieses gewaltige Trauma, eigentlich durch diese stressige Zeit, war für mich klar, gut, ich muss dabei helfen, dass das anderen Frauen nicht passiert. Und habe mich zur Doula ausbilden lassen, habe dann eine Yoga-Ausbildung nach der anderen angefangen zu machen und arbeite jetzt mit Schwangeren und gebe alles, dass die besser informiert, vor allem in die Geburt starten und wissen, was auf sie zukommt, was ihre Rechte sind und eben ja auch, dass diese Grenzüberschreitung, über die wir ja heute eigentlich sprechen wollen, dass die nicht passieren.
Mega. Ich finde es total wichtig, dass du deine Geschichte erzählt hast, weil ich glaube, wenn man das Wort irgendwie Gewalt unter der Geburt hört, dann würde man eine Medikamentengabe oder irgendwelche Eingriffe von außen gar nicht darunter einordnen, sondern man hat so ein Bild in sich, wo irgendjemand an einem rumzerrt, jemand körperlich von außen verletzt, sage ich mal. Ja. Aber wo beginnt für dich diese Gewalt unter der Geburt? Also dass vielleicht Frauen, die jetzt sagen, okay, ich hatte eine Geburt und die verlief nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, damit sie auch diesen Begriff für sich einordnen können, dass sie sagen, okay, krass, eigentlich ist mir das so auch passiert und es war Gewalt.
Ja, das ist eben, du sprichst es an, das ist super wichtig. Und ich denke, es hilft jetzt nichts, wenn ich eine Definition hier erkläre, unter die dann Gewalt, die das erklärt, sondern ich finde ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach bewusst ist, wir sind Wesen, Frauen, unsere Integrität muss immer irgendwie geschützt sein. Also es geht darum, dass ich auch während der Geburt entscheiden kann, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und das beinhaltet halt auch, dass ich weiß, was die Konsequenzen sind. Wenn einfach gemacht wird, aller, ja, das müssen Sie sowieso haben oder das machen wir einfach so, das ist nicht Grund genug. Wenn ich das genauer wissen möchte, dann sind die verpflichtet, das mir zu erklären. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, was ist konkret Gewalt unter der Geburt und was nicht. Und ich wurde auch schon gefragt, ob ich dann eben meine Geburtserfahrung als Gewalt unter der Geburt bezeichnen würde. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich wahnsinnig, es hat lange gedauert, bis ich mir selbst eingestanden habe, dass das doch Grenzüberschreitungen waren und dass es nicht okay war. Vor allem so dieses alleingelassen werden, einfach mit Medikamenten da irgendwo so geparkt zu werden, das ist eine Grenzüberschreitung. Auch eine Grenzüberschreitung ist es zu sehen, dass ich schon auf dieses erste Opioid nicht gut reagiere, um mir dann gleich ein weiteres, viel stärkeres reinzuhauen. Das ist nicht okay. Und das denke ich. Und ich mache auch die Erfahrung, vor allem mit Zweitgebärenden, die keine guten Geburten hatten, wo auf dem Blatt Papier, auf dem Geburtsbericht, ist alles super. Da steht alles, ist super, nichts gerissen, normale Geburt. Und trotzdem sind die Frauen halt krass traumatisiert. Und gerade wenn sie dann nochmal schwanger werden, kommen die ganzen Geschichten hoch und sie merken so, wow, da sind so viele Grenzüberschreitungen passiert, da darf man von Gewalt sprechen.
Mhm. Absolut. Was glaubst du, was ist das Problem dahinter? Warum kann sowas überhaupt entstehen? Also auch da hat man wieder das Bild, das sind bösartige Menschen, die irgendjemand was bewusst antun.
Mhm.
Aber was steckt dahinter? Also warum kann sowas überhaupt passieren und warum passiert sowas?
Ja. Also ich sehe so zwei Hauptgründe. Und der, fangen wir vielleicht so an, der eine Grund ist, sind die so ritualisierte Abläufe in den Spitälern vor allem. Also dass klar ist, keine Ahnung, eine Frau tritt ein ins Krankenhaus, als erstes wird ihr ein venöser Zugang gelegt, dann passiert, keine Ahnung, dann eröffnet sie und wenn es halt in dieser und dieser Zeit nicht schnell genug eröffnet, dann geben wir mal Venmittel. Also, dass wie so klar ist, was wann passiert. Mhm. Dass man nicht das Individuum anguckt, so ja, können wir da noch zuwarten und so weiter. Dass irgendwie klar ist, wenn so und so lange Geburtsstillstand passiert ist, dann machen wir einen Kaiserschnitt auf die und die Art. Und dann kommen die Frauen da in diese Maschinerie rein, wo sie teilweise auch nicht Bescheid wissen, dass das so und so gehandhabt wird, wo sie nicht wissen, dass sie auch jederzeit sagen können, das möchte ich nicht. Man hat ja immer noch so diese Ärztehörigkeit und dieses, die im Spital, die wissen schon, die machen dann schon mit mir. Und dann ergibt man sich so ein bisschen. Also es ist einerseits so ein Weggeben der Verantwortung von den Frauen, aber auch, weil sie halt nicht wissen, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen dürfen und auch sollten.
Ja.
Und dann eben, wie du gesagt hast, die Hebammen, die wollen auch das Beste, die unterstützen auch gerne, aber die sind auch unter Druck. Also das heißt, dann das Spital sagt, in der und der Zeit muss das passieren, dann ja, fangen die auch an, einfach nach diesen ritualisierten oder standardisierten Abläufen halt zu machen und zu tun und haben dann vielleicht auch 4 Schwangere, die sie oder Gebärende, die sie gerade betreuen, haben nicht die Zeit, sich auf jemanden einzulassen, obwohl sie das super gerne würden. Also da ist einfach das Geld das Problem. Und wie das wahrscheinlich bei mir der Fall war, stellen dann eher mal ruhig und gucken, okay, die Frau, die schafft es jetzt nicht alleine, da geben wir ihr mal volle Pulle Medikament. Wenigstens ist sie dann okay und dann kann ich noch bei der anderen gucken, die vielleicht gerade in der wirklichen Geburtsphase steckt, also in der Austragungsphase ist. Ich glaube, das ist so einerseits das Problem. Und andererseits sehe ich schon, und da sind sich viele Leute nicht so ganz einig mit mir, aber ich sehe da schon ein Überbleibsel der ganzen Geburtsgeschichte. Weil man hat, oft hat man so das Gefühl oder liest man auch so, früher war alles besser. Und früher, da haben wir zu Hause geboren und es war alles so schön. Aber das stimmt gar nicht wirklich. Wenn man sich die Geburtsgeschichte nämlich wirklich anguckt, war das so, dass im Mittelalter Ärzte waren ja eigentlich Mönche, also Mönche waren die medizinischen Support gegeben haben. Mhm. Und die durften aber nur laut Kirche selbstverschuldeten Kranken durften sie nicht helfen. Also jemand, der selber schuld ist an seinem Übel, der wurde da im Stich gelassen. Und Frauen galten als selbstverschuldete Kranke, wenn sie geboren haben, weil sie das verdient hatten, laut der Kirche, wegen der Erbsünde. Weil Eva die Erbsünde begangen hat, ist es die gerechte Strafe Gottes, dass Frauen unter Schmerzen gebären müssen. Und deswegen durften die Mönche nicht helfen. Das heißt, die Frauen wurden stigmatisiert, Hebammen wurden sowieso stigmatisiert. Frauen wurden alleine gelassen. Man hat gesagt, ihr werdet Schmerzen haben. Natürlich hatten die Frauen dann Schmerzen, weil sie tierisch Angst hatten, da in ihren Kellern alleine zu gebären. Und so hat sich extrem viel Trauma angehäuft. Mhm. Also man weiß das ja heute mit der Epigenetik, dass Traumata vererbt wird. Und das wurde dann mit den Jahren nicht besser. Also dann irgendwann hat man wieder in die Krankenhäuser verlegt, aber man hat ja noch Anfang des letzten Jahrhunderts die Frauen einfach betäubt und ihnen eigentlich die Kinder rausgerissen, regelrecht. Also es ist wirklich, die Geburtsgeschichte ist wahnsinnig traurig und schlimm. Und ich glaube, dass wir da immer noch ganz viele Überbleibsel oder mit diesen Überbleibseln zu kämpfen haben. Immer noch gebären so viele Frauen auf dem Rücken. Das ist ein Überbleibsel davon, dass die Ärzte gute Sicht zwischen die Beine haben wollten. Und das ist ein Problem.
Was sind weitere Beispiele für Gewalt unter der Geburt? Also wir haben einmal natürlich diese Medikamentengabe, wo dir der natürliche Geburtsprozess genommen wurde. Also ich kann es ja selber sagen, diese für mich unvorstellbar, also meine Geburt war für mich wunderbar, sie war sehr lang, damit habe ich nicht gerechnet, aber sie war genauso richtig, wie sie war. Und ich bin mir jetzt nachträglich bewusst, wie wichtig diese Vorwehen, sag ich mal, und auch die Zeit dahinter, wie wichtig das für mich war, weil die Presswehen, da geht's ja dann los, dann arbeitest du wirklich aktiv auch mit Kraft, und die Zeit davor veratmest du versuchst natürlich, also es ist halt der Prozess, der Weg nach draußen, und wenn dir das genommen wird und du reingeschubst wirst in die Presswehen, dann ist das, so stelle ich mir vor, eine absolute Überforderung, weil du die Vorbereitungszeit nicht hast. Das ist wie so, also auch das stelle ich mir so vor, wie wenn dir morgen jemand sagt, okay, du gebärst morgen dein Kind, obwohl du die Schwangerschaft nicht hattest.
Genau.
Also einfach die Vorbereitungszeit hat gefehlt, die ja wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Was passiert dann noch da draußen? Also wo wird, oder wie sieht diese Gewalt unter der Geburt noch aus?
Also das kann ganz, ganz verschieden aussehen. Beispiele jetzt aus meiner Community, was da viel kam, also ich habe mal auf Instagram eine Umfrage gestartet, mhm, was die Frauen erlebt haben, und da kam ganz viel zurück, dass zum Beispiel eine EIPO-Lösung gemacht wurde, also das machen die Hebammen teilweise, um einzuleiten, und dass da nicht aufgeklärt wurde, dass das schmerzhaft sein kann. Mhm. Und die Frauen waren dann vollkommen überfordert, weil das extrem schmerzhaft war dann. Und ja, das ist mal so ein erster Schock, und das raubte erstmal das Vertrauen, ja, für dann die weitere Geburt. Das kam sehr oft. Auch Christella-Handgriff, also dieses mit, also die Hebammen pressen dann von außen sozusagen auf den Bauch. Genau, dass auch das nicht richtig erklärt wurde, dass man da überfordert war, warum jetzt plötzlich jemand über einem steht und da Druck auf anwendet. Was aber auch kam, war wirklich psychische Gewalt. Also dieses Druckmachen von wegen, ja, also das hat jetzt noch jede hingekriegt, stellen Sie sich mal nicht so an. Also solche Kommentare. Mhm. Was ich auch gehört habe, sind wirklich also so ein bisschen Beschimpfungen aller, Sie haben es auch geschafft, ein Kind zu machen. Jetzt zeigen Sie mal. Also halt diese Respektlosigkeiten, wo doch ab und zu noch vorkommen. Ich habe das jetzt als Doula selbst nicht erlebt. Also da, mhm, ich hatte immer das Glück, dass ich mit wirklich tollen Hebammen zusammengearbeitet habe. Mhm. Aber offenbar gibt es das immer noch. Und ja, vielleicht ein Beispiel aus meiner Erfahrung als Doula. Ich gehe als Doula mit, um das möglichst mit zu vermeiden. Und trotzdem kommt es vor, und zwar auch wegen den Hierarchien und weil ich keine medizinischen Kompetenzen habe, dass ich mich da teilweise gar nicht einmischen darf. So. Und das war eine Geburt, nur mit der Hebamme und mir. Und es war wunderbar, in einem Belegkrankenhaus. Und der Belegarzt wurde morgens um 6 oder so gerufen, weil die Geburt kurz bevorstand. Und der kam dann. Wir haben die ganze Nacht super geboren, also die Frau und wir, sie unterstützt. Und es ging super voran. Die hat keine Schmerzmedikamente gebraucht. Die hat das echt, die war sehr in ihrer Kraft. Und eben um 6 oder 6:30 kam dann der Belegarzt dazu. Der kam rein, noch bevor er jemanden begrüßt hat oder zur Frau hingegangen ist, stand am Eingang und hat das Licht angemacht, also das einfach von 0 auf 100 richtig hell war. Schon, mhm, das ist eine Grenzüberschreitung. Wir waren hier in einem safen Geburtsspace und der Typ, absolut, kommt rein, macht das Licht an. Dann geht er zur Frau, ignoriert mich sowieso, ignoriert die Hebamme, geht zur Frau, guckt sie einmal an, sagt guten Tag, guckt unten rein und entscheidet, ja, da setze ich jetzt ein Vakuum an. Hat sich das Vakuum geben lassen, angesetzt und das Kind in einem Rutsch rausgerissen. Und das ging so schnell, da die Hebamme hat mich geschockt angeguckt, ich habe die Hebamme geschockt angeguckt, niemand konnte da was sagen. Der Mann wollte einfach jetzt das Kind zugeholt haben, dass er auch noch was tat. Herztöne des Babys waren gut, es gab keinerlei Anzeichen. Das habe ich auch im Schock der Hebamme gesehen, dass niemand verstanden hat, warum das jetzt gemacht werden musste. Vielleicht dazu noch, für die Frau war das keine Gewalt unter der Geburt. Ich bin dann immer sehr vorsichtig. Ich gehe dann nicht im Nachgespräch hin und sage, na,
das war aber Gewalt. Das war
total, ne? Ja. Muss man erst mal gucken, wie das für die Frau war. Und Ja, genau. Ich habe sie dann in dem drin gelassen, natürlich, dass die Geburt für sie okay war. Dass für sie, sie sagt einfach, ja, ich gehe davon aus, dass das sein musste, das ist okay. Solange sie das glauben möchte oder das auch glaubt, ist es für sie gut. Und wenn sich das ändert, dann weiß sie, dass ich da bin, um mit ihr über das zu sprechen.
Ja, also ich finde es richtig krass, weil ich glaube, dass, also bei mir, wenn ich jetzt auch meine Schwangerschaft nochmal betrachte, in dem Moment, wo ich zum Frauenarzt bin, die Untersuchung gemacht habe, auch da fand ich es schon sehr schwer zu sagen, ich möchte nicht alle 4 Wochen kommen, ich möchte gewisse Sachen auch bei der Hebamme machen. Das war schon, ich musste da schon sehr viel kämpfen. Ich hatte zum Beispiel, also ich bin Rhesus-negativ und musste auch da viel kämpfen, dass ich nicht einfach eine Prophylaxe-Spritze bekomme in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Also ich habe die Schwangerschaft sehr schön in meinen Gedanken, aber auch sehr viel, wo ich wirklich aktiv kämpfen musste, wo ich aktiv für mich einstehen musste und für meine Tochter. Und das fand ich sehr, sehr mühsam. Und gewisse Sachen, wenn ich sie jetzt betrachte, zum Beispiel, ich komme in diese Praxis rein und lag irgendwie in 2 Sekunden auf einem CTG-Tisch und dann wurde halt ein CTG gemacht. Und jetzt im Nachhinein denke ich, warum? Also muss man, also man hat einfach so, okay, du bist jetzt halt schwanger und dann gibt es gewisse Vorgaben, die du machen musst. Aber ist es denn wirklich so? Und ich hatte nicht mal Zeit und ich bin vom Charakter her, von der Person her, wirklich jemand, der für sich einsteht. Auch das habe ich die letzten Jahre für mich gelernt und ich kann das. Aber es gibt Dinge, die passieren so schnell.
Genau.
Da kannst du nicht, also du fühlst dich einfach total fehl am Platz, jetzt was zu sagen. Und du liegst dann da plötzlich oder du hast plötzlich irgendwas, doch nochmal eine Urinprobe, doch nochmal Blut abgegeben, doch nochmal irgendwo unterschrieben und denkst dir, warum eigentlich? Und du bekommst oft so ein Gefühl, als wäre das jetzt das Normalste der Welt, als wäre das total absurd, da jetzt irgendwie da was dagegen zu sagen, dass du einfach denkst, ja, okay, komm, machen wir es halt.
Und ich glaube, da spielt auch noch rein, dass Frauen sind schwanger, ne? Dass wir Frauen halt so zum lieben Mädchen sozialisiert wurden. Also dass da ganz viel, also wenn ich für mich spreche, ich konnte, als ich schwanger war, noch nicht für mich einstehen, wirklich nicht. Da war ich noch nicht so weit. Und schon nur bei einem Arzt 2-mal nachzufragen, hat sich für mich unhöflich angefühlt. Ja. Und da hätte ich extrem über meinen Schatten und auch über meine Möglichkeiten springen müssen, zu sagen, hey, lassen Sie mal die Finger hier raus oder wie auch immer. Das hätte ich damals noch nicht gekonnt. Und ich glaube, das können halt viele Frauen nicht, weil wir einfach anerzogen bekommen haben, lieb und nett, ja und danke zu sagen und sobald wir
jeden, zu sein.
Genau, im weißen Kittel vor uns haben, sowieso.
Ja, absolut. Und das ist was ich auch in meiner Arbeit versuche, immer wieder klarzumachen. Sie haben, also Ärzte und Ärztinnen haben ihre Berechtigung und sie können helfen, wenn du dich dafür bereit fühlst. Aber eben nicht einfach deine Eigenverantwortung abgeben und zu sagen, ja, jetzt bin ich halt schwanger und ich habe ja keine Ahnung, es ist ja meine erste Schwangerschaft. Eine Frau, die zum 3. oder 4. Mal gebärt, die geht damit anders um, weil die sehr selbstsicher ist. Aber für uns ist oft das, was wir noch nicht erlebt haben, es macht erstmal Angst, es ist Unsicherheit und da geben wir gerne die Verantwortung ab, auch wenn sich's oft nicht für uns richtig anfühlt. Und das ist aber genau der Punkt. Deine erste Schwangerschaft, deine erste Geburt, kannst du nicht mehr so zurückholen. Die ist sehr, sehr prägend. Und ich denke, das siehst du bei dir oder in deiner Arbeit auch. Also gerade die Frauen, die jetzt wahrscheinlich hier reinhören und Gewalt unter einer Geburt erfahren haben und jetzt vielleicht schwanger sind, da sind Ängste da.
Total.
Die müssen erstmal gelöst werden. Und da ist auch niemand da, der sagt, okay, wir lösen das jetzt zusammen. Also natürlich Menschen wie du, aber jetzt so in der normalen Medizin, sage ich jetzt mal, sondern das ist einfach so, das wird nicht thematisiert und zack, wieder ins Nächste rein. Aber genau da muss das ja gelöst werden, damit das nicht wieder passiert und wieder passiert. Und diese Geburtsgeschichte, was du vorher angesprochen hast, das macht ja auch was mit dem Kind. Das ist ja der Beginn des Kindes, auch in diese Welt zu kommen. Und das ist ja mein erstes Paket, das ich mittrage. Und ich zum Beispiel bin ein Kaiserschnitt, einfach aus dem Aspekt, dass man meiner Mutter gesagt hat, ich werde mich nicht mehr drehen und es ist nicht anders möglich.
Ja.
Und ich musste 28 Jahre alt werden um zu wissen und meiner Mutter, die jetzt über 50 ist, zu sagen, du kannst auch gebären, wenn das Köpfchen nicht nach unten ist. Ja.
Genau.
Und sie guckt mich heute an und sagt, echt jetzt? Und ich denke mir so, echt jetzt? Also das ist krass, weil dieser Kaiserschnitt, der hat ja nicht, es war ja nicht einfach so, dass meine Mutter gesagt hat, alles klar, super, ich freue mich und danach alles gut war. Die hatte monatelang Schmerzen, die konnte monatelang sich nicht um mich kümmern und es ist noch viel passiert. Meine Eltern haben sich dann auch getrennt, das heißt, sie hat noch mehr Verantwortung gehabt. Sie hatte nicht mal jemand, der sie unterstützt hat in dieser Zeit. Und dann noch mit der Narbe und dann noch dieses ganze plötzlich, okay, ja, jetzt kann ich diesen natürlichen Prozess nicht erfahren. Auch das ist ja irgendwo Gewalt.
Absolut. Und ich glaube auch, man muss sich echt im Klaren sein, was das für einen Effekt auf das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein einer Frau hat. Weil, also ich sehe es wirklich, es wird nicht nur ein Kind geboren, sondern es wird auch eine Frau als Mutter geboren. Ja,
voll.
Und das ist so, so wichtig, das zu verstehen, was das bedeutet. Also wie geboren wird, hat eine riesige Implikation darauf, zum Beispiel, ob eine Frau davon ausgeht, dass sie stillen kann. Und das hat, also dieses psychische State of Mind hat einen großen Effekt drauf, ob es dann auch funktioniert. Mit dieser schlechten Geburt, ich hatte auch ein Jahr damit zu kämpfen, weil ich das Gefühl habe, ich habe es da schon nicht gepackt. Wie soll ich denn jetzt das als Mutter packen? Ich habe mich nicht mehr getraut, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil ich Angst hatte, dass mein Kind laut schreit und dann alle denken könnten, ich verkack's. Ich hatte einfach überall, habe ich gesehen, da lauert wieder das Verkacken. So. Und deswegen ist es so, so wichtig. Aber es ist halt auch so, also du hast das Steißlager angesprochen, also wenn das Baby andersrum liegt. Auch heute, auch in meinen Kursen, die allermeisten Frauen mit einer Steißlage, die lassen einen Kaiserschnitt machen, weil ihnen halt immer noch, obwohl sie wissen, dass es anders möglich ist, aber es wird ihnen halt immer noch richtig eingebläut, dass es super gefährlich ist und ein riesiges Risiko eingeht. Und immer auch dieser moralische Druck, ja, du willst doch auch das Beste für dein Kind, dann lass mal einen Kaiserschnitt machen, ist viel einfacher. Also wir sind noch nicht da, wo eine Frau, nur weil sie weiß, dass man Steißlage vaginal gebären kann, dass sie sich da auch eben empowered fühlt, das zu tun. Und das finde ich krass, weil es fehlt halt an Ärzten, die noch darin geschult sind. Also es wird nur abgeraten davon, weil die Ärzte das gar nicht mehr lernen, wie man eine Steißlage begleitet. Aber statt das so als Fail der Medizin zu sehen oder der Geburtshilfe zu sehen, deutet man das um und sagt, ihr Frauen, ihr macht da was Unsicheres, wenn ihr das wollt. Dabei ist das Problem nur, dass die Ärzte das nicht mehr lernen. Also
voll. Und das ist wirklich, es wird halt dann leidtragend für die Schwangeren, die das dann auch ausbaden müssen. Also meine Mutter hat da dann natürlich Probleme mit dem Stillen, natürlich Probleme mit der Beziehung, mit dem Beziehungsaufbau, mit der Wundheilung und. Also es sind ja so viele Dinge, die mich ja heute auch noch prägen.
Ja.
Also, dass ich ein Kaiserschnitt war, das prägt mich ja.
Sehr.
Und ich sage nicht, dass man das nicht lösen kann. Also auch an diejenigen, die sagen, ich habe das erfahren und die sich jetzt Gedanken machen, oh Gott, was macht das mit meinem Kind und habe ich jetzt was falsch gemacht? Es geht nicht darum, mir zu sagen, ja, du hast das falsch gemacht, du hast dich da nicht eingestellt. Darum geht es nicht, sondern es gibt immer Wege, das wieder zu lösen. Und auch ich habe es geschafft, als erwachsener Mensch Dinge für mich zu lösen. Und das geht, aber es ist natürlich auch wichtig, jetzt für mich als erwachsener Mensch zu sagen, ich trage diese Verantwortung für dieses Kind und dafür stehe ich ein und da erhebe ich meine Stimme. Und das ist genau das für mich, weil das mit diesem Rhesusfaktor so prägend, weil das Einzige war, was nicht normal war in meiner Welt. Also ich sag mal, so da hatte ich ja schon das Gefühl, es war alles so in Ordnung, aber das ist nicht normal. So da dachte ich schon, okay, gut, wir müssen jetzt hier was machen und. Aber mir hat ja niemand gesagt, dass es auch Wege gibt, jetzt unabhängig von dieser Prophylaxis-Spritze. Und zwar, dass geschaut wird, was die Blutgruppe meiner Tochter ist. Ohne natürlich jetzt irgendwie krass einzugreifen, sondern über mein Blut. Also es war ein simpler Schritt, Blut von mir abzugeben, um zu bestimmen, welche Blutgruppe meine Tochter hat. In dem Fall, also die jetzt davon betroffen sind und sich noch nicht auskennen, sollte das Kind ebenfalls negativ sein, ist es irrelevant, dann braucht man die Prophylaxis-Spritze nicht. Problematisch wird es nur, wenn das Kind positiv ist und man nochmal schwanger werden möchte. So, also für das nachfolgende Kind. Dann könnte es Problematiken geben. Es ist auch nicht gesagt, aber so hatte man halt das begutachtet und dann wurde die Prophylaxe-Spritze, was ja an sich eine Impfung ist, also auch das muss einem bewusst sein. Es ist nicht einfach irgendwie ein Mittelchen, das dann irgendwas ganz Harmloses macht, sondern es wirkt ja erstmal auf dich und dein Baby. Und ich musste nachforschen, ich musste wirklich kämpfen dafür, dass eben geschaut wird, welche Blutgruppe mein Kind hat. Jetzt, ich glaube, seit letztem Jahr ist es Pflicht, auch das, also das übernehmen die Krankenkassen. Aber die Frage ist, wie viele Ärzte sagen das einer Patientin oder einer Schwangeren? Mhm. Ja, meine Tochter war dann im Endeffekt negativ, also rhesusnegativ. Und das, ich bin Gott froh, dass ich es nicht gemacht habe. Es wäre einfach komplett überflüssig gewesen. Also auch da nochmal bitte, beschäftigt euch damit und gebt nicht einfach auch da die Verantwortung ab, nur weil euch jemand sagt, ja, so wurde es halt schon immer gemacht.
Genau. Ich glaube auch, dass eben Verantwortung übernehmen ist das ja. A und O wirklich ja. Und das bedeutet eben auch für sich einzustehen, weil ja. Man muss sich einfach bewusst sein, wenn man in die Maschinerie reinkommt, dann, wie du sagst, dann wird einfach geguckt, wo ist was ja. falsch? Also immer der Blick ja. auf das Negative oder auf das, was abweicht aus der Norm. Aber ja. wir sind halt alle anders. Unsere Babys sind halt alle Individuen. Und deswegen kann auch eine Geburt einfach aus der Regel tanzen. Dann kann mhm. es sein, dass die Austreibungsphase nicht 2 Stunden, sondern 5 Stunden dauert oder noch mhm. länger. Und das darf okay sein, solange alles gut ist beim Baby. Aber das muss man wissen. Und ich glaube, eben bei dir war es Thema Rhesusfaktor. Ganz, ganz viele Frauen haben Thema Einleiten, einfach, dass die mhm. gar nicht mehr an den Geburtstermin und ich extra Gänsefüßchen Termin gelassen werden. Ja. Man spricht von übertragen, wenn man über den Termin geht, was aber totaler Blödsinn ist, weil die Kinder noch 2 Wochen danach als pünktlich gelten und so weiter. Und man hat einfach das Gefühl, okay, ich bin halt nicht gleich kompetent wie meine Gynäkologin oder mein Gynäkologe und lässt dann machen. Und dieses eben mit sich machen lassen birgt Gefahren, wo dann eben diese Grenzüberschreitungen passieren können. Ja. Deswegen finde ich es wichtig, fragt nach, bis ihr es versteht, warum was gemacht werden kann. Ja. Bis ihr es im Detail versteht und auch dann, solange ihr noch was mitreden könnt, und ich meine da wirklich, wenn nicht jemand euch nimmt und sofort in den Operationssaal rennt, dann habt ihr auch diese Zeit und riskiert nicht den Tod eures Kindes. Also ja. das muss man sich wirklich klar machen. Wir als Mamas sind verantwortlich für die Geburt unseres Kindes und nicht jemand anderes. Und ja. diese Verantwortung muss man übernehmen.
Wenn jetzt jemand da ist und sagt, hey, ja, mich hat das genauso getroffen und es ist ein Trauma für mich und ich habe Angst vor der zweiten vor der zweiten Geburt oder jetzt vielleicht auch jemand, die zum ersten Mal schwanger ist oder schwanger werden will und die Mama vielleicht sowas erfahren. Auch das ist natürlich was, wenn die Mutter das sagt und erzählt und man das dann das Gefühl hat, okay, das ist jetzt auch, wird jetzt auch zu meiner Geschichte, weil das bei mir genauso passiert. Wie kann ich das Thema angehen, um das für mich zu lösen, um sozusagen da auch wieder ja ohne Ängste und Sorgen in die nächste Schwangerschaft und Geburt zu gehen?
Also ich glaube, man muss schon unterscheiden, ob man selbst ein akutes Trauma hat oder ob es ein vererbtes Thema ist. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich eine ganz schlimme Geburt habe und wirklich, also ich habe jetzt gerade von einem Fall gehört, wo sich eine Frau bei mir gemeldet hat, die wirklich an einer Belastungsstörung leidet und die jeden Tag Panikattacken hat nach der Geburt. Also wenn man sowas hat, da muss man das professionell angehen. Da muss man sich wirklich professionelle Hilfe holen und bitte, bitte noch, bevor die nächste Schwangerschaft ansteht. Ich finde, das ist wirklich wichtig, auch für das zweite Kind, weil das wird halt sonst da mitgenommen. Und dann alle mögliche wirklich Traumatherapie, das A und O. Ich bin ganz, ganz großer Fan davon. Ja, genau, das möchte ich noch kurz erklären, weil das wissen auch viele Leute nicht. Ich bin großer Fan davon, über den Körper zu arbeiten mit Trauma, weil in unserem Körper Trauma gespeichert wird. Und gerade nach der Geburt zittern ganz viele Frauen. Mhm. Die fangen völlig unkontrolliert an zu zittern. Und teilweise, habe ich es auch schon erlebt, wird den Frauen dann Medikamente gegeben, dass sie aufhören zu zittern. Weil man wie noch nicht verstanden hat, dass das Zittern wahnsinnig wichtig ist, um diese aufgestaute Energie loszulassen. Also okay. Wenn man sich vorstellt, man ist in einer Ausnahmesituation, in einer Stresssituation wie einer Geburt und man bekommt vielleicht Angst und das ist passiert irgendwas, dann kippt der Körper ja in einen Flucht- oder Kampfmechanismus rein. Das heißt, er baut ganz viel Energie auf, die Muskeln fangen sich anzuspannen, das Herz fängt schneller an zu pumpen und das macht der Körper, diese Energie aufzubauen, damit er kämpfen kann oder flüchten kann. So, jetzt ist aber oft so, dass eben dann Medikamente gegeben werden und auch einfach, weil der Geburtsprozess gerade stattfindet, kann die Frau weder kämpfen, gegen wen, oder flüchten. Ne? Das passiert jetzt weiter. Das heißt, der Körper kann diese angestaute Energie nicht loswerden. Mhm. Und die manifestiert sich dann in den Zellen. Die kann nicht mehr raus. Und dieses Zittern nach der Geburt schüttelt diese Energie wieder ab. Das heißt, es ist eigentlich ein Mechanismus des Körpers, diese angestaute Stressenergie loszuwerden. Und es schützt, das ist ein Tool unseres fantastischen Körpers, das vor Trauma schützt. So. Und wenn jetzt aber eben Medikamente gegeben werden gegen dieses Zittern und das unterdrückt wird, dann muss sich das im Körper irgendwo abspeichern. Mhm. Und da hilft dann extrem, irgendeine körperorientierte Traumatherapie zu machen, um noch diese angestaute Energie loszuwerden. Also das ist einer meiner Haupttipps. Ich finde es sehr effektiv, auch kraniosakral und so weiter. Mhm. Und das andere, eben wenn es einfach Themen sind, wenn man spürt, man ist negativ eingestellt, auch vielleicht, wenn eben die eigene Geburt schlecht war und so weiter, dann und im Generellen für alle, finde ich mentale Geburtsvorbereitung das A und O. Also wirklich, also in meinen Kursen, ich habe eine eigene Methode entwickelt, die Yoga-Mama-Geburtsvorbereitungsmethode, wo ich auf 3 Pfeiler setze. Das ist Atem, Entspannung und Bewegung und dann dazu noch die Theorie mitgebe. Und in dieser Theorie finde ich einfach extrem wichtig, dass man versteht, wie funktioniert mein Nervensystem während der Geburt? Wie kann ich vermeiden, wenn ich merke, jetzt kommt Stress auf, wie kann ich vermeiden, dass ich da reinfalle, in diesen Angstkreislauf reinfalle, dass man da wirklich Tools lernt, um sich selbst rauszuholen. Mhm. Und das A und O ist da eine gescheite Atemtechnik, sich wirklich anzueignen. Und das andere ist zu gucken, okay, wie kann ich diese Glaubenssätze auflösen? Und da arbeite ich im Entspannungsteil sozusagen eben mit Yoga Nidra, das, was ich vorher schon angesprochen habe, was ich für mich so nach der Geburt entdeckt habe. Das ist eine yogische Technik, Entspannungstechnik kann man das nennen. Es wurde eigentlich so ein bisschen es wurde entwickelt, um zur Erleuchtung zu gelangen von den Yogis. Aber das Tolle daran ist, dass man in einen speziellen Zustand taucht, wo man eigentlich ähnlich wie bei der Hypnose in so einem Traumzustand drin ist und da positive Glaubenssätze verankern kann oder die negativen auch überschreiben kann. Und es regeneriert wahnsinnig und es verbindet mit dem Kind, also es stärkt die Intuition, weil Babys im Bauch, das finde ich super spannend, Babys im Bauch, deren Gehirne schwingen im Theta-Bereich. Also die Hirnwellen sind viel langsamer wie jetzt die von uns, wenn wir jetzt ein normales Gespräch haben. Die schwingen langsam. Und wenn wir in den Zustand von Yoga Nidra gehen, dann verlangsamen wir unsere Gehirnwellen und die gleichen sich denen vom Baby an. Und man geht dann davon aus, dass da dann möglich ist, dass wir einfach intuitiv spüren, ob es dem Kind gut geht, was dem Kind fehlt, wie lange es noch braucht und so weiter. Und es ist meine absolute Lieblingstechnik, um Schwangere auf die Geburt vorzubereiten.
Was ist denn mit Hypnobirthing?
Genau.
Ist ja sehr, sehr, ich sag mal, eine sehr bekannte Vorbereitung. Also ich kann auch gerne eine Geschichte dazu erzählen. Auch ich habe das als Vorbereitungskurs gemacht. Aber erzähl du mal, was deine Erfahrung damit ist.
Ja, also ich finde den Ansatz toll, muss ich sagen. Ich finde den Ansatz toll. Ich habe mich selbst auch zur Hypnobirthing-Kursleiterin ausbilden lassen vor ein paar Jahren. Und habe dann nach der Methode Frauen vorbereitet, um dann aber zu merken, weil ich ja als Doula dabei war während den Geburten, dass sie halt die Hälfte der Techniken nicht wirklich anwenden können.
Ja, das ist genau meine Geschichte gewesen. Und
das ist so das, was ich stark kritisiere. Also Hypnobirthing hat den theoretischen Hintergrund, der ist fantastisch, da setze ich genau gleich an. Ich gehe auch davon aus, dass Frauen, eben wenn sie ihr Nervensystem regulieren können, nicht mehr so dolle Schmerzen empfinden und so weiter und so fort. Aber erstens spreche ich garantiert nicht von Schmerzfreiheit, weil wenn ich einer Erstgebärenden erzähle, das tut dann nicht weh und dann kommen die Wehen, dann wird sie garantiert nicht mehr bei sich sein, sondern erstmal auf den Fakt klarkommen müssen, dass ich sie beschwindelt habe und das jetzt doch mit Schmerzen zu tun hat. So. Und das andere ist wirklich die Tools, die Techniken. Es, meiner Meinung nach gibt es zu viele Techniken und man vertieft sich nicht genug in einer, die für einen wirklich funktioniert. Und das andere ist die Atemtechnik. Ich komme aus dem Yoga. Ich habe auch eine Pranayama-Ausbildung, also yogische Atemausbildung. Und aus diesem Wissen über Atmung und Atemtechnik muss ich sagen, dass halt diese Atemtechnik fast nicht verhebt im Hypnobirthing. Ja, und deswegen habe ich eigentlich mit Ansätzen aus dem Hypnobirthing, aus klinischer Hypnose, aus meiner Arbeit als Doula und als Yogalehrerin wie meine eigene Technik kreiert, die für mich halt in der Praxis auch viel, viel besser verhebt.
Also ich muss ehrlich sagen, es hat mir gut getan zur Vorbereitung, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwas tun. Also ja, voll. Also ich habe wirklich dieses Gefühl gehabt, ich muss mich damit beschäftigen und das hat mir geholfen, einfach mir die Zeit zu nehmen, bewusst das wahrzunehmen und alles. Aber auch in meinem Kopf war halt immer, ich will eine schmerzfreie Geburt. Ich will keine Schmerzen haben. Ich will einfach, dass das jetzt im Nachgang weiß ich, wie wertvoll diese Schmerzen waren. Ja. Und dass der Blickwinkel auf die Schmerzen sich verändern muss. Das heißt, Schmerzen zu haben, ist erstmal negativ belastet. Aber stellt euch mal vor, eine Schwangere oder eine Gebärende hätte keine Schmerzen unter der Geburt. Das würde ja bedeuten, wir würden rumhüpfen wie wild und würden, keine Ahnung, in die Stadt gehen auf einen Kaffee und plötzlich kommt dieses Kind raus. Also es ist ja eine Vorbereitung, es zieht uns zurück in unser Nest und unser Schutzbereich, um uns wirklich zu sagen, okay, es geht jetzt los. Also es ist wie krank werden. Also nein, nicht wie, aber man kann es ähnlich vergleichen. Das macht ja auch Sinn, Fieber zu bekommen, dass der Körper runterfährt, dass wir nicht doch noch arbeiten gehen, nicht doch noch Sport machen, sondern dass wir uns zurückziehen. Und unter dem Aspekt finde ich super, super wertvoll. Und ich finde auch, dass man mit den Schmerzen arbeiten kann oder sie einfach versuchen kann, unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Man muss, das ist, wie du sagst, ich finde, also du sagst es perfekt, weil die Funktion des Schmerzes ist, die Aufmerksamkeit ins Innere zu lenken. Ja, genau. Und du wirst auch bei jeder, also wenn man mal bei einer Geburt dabei ist, die jetzt nicht seine eigene ist, siehst du das von außen, dass die Frauen genau deshalb wissen, welche Position intuitiv sie die richtige ist. Weil gewisse Positionen halten sie einfach nicht aus. Ja. Und das ist der Schmerz, der kommuniziert, blöde Geburtsposition, dreh dich mal wieder um. Und deswegen, es hat so viel, der Schmerz hat ganz viele Funktionen. Und ohne Schmerz würde unser Körper zum Beispiel auch viel, viel, viel weniger Endorphine ausschütten, die dann erst helfen, mit dem Schmerz umzugehen. Also es ist, wie du sagst, ganz, ganz wichtig.
Es ist ein Loslassprozess, genau wie unter der Periode auch. Also diese krampfartigen Bewegungen, was ja ähnlich ist vom Prozess her, das ist ja dieses Freimachen, dieses Lösen. Und das ist so wichtig für den Prozess. Und ich fand immer diese Vorstellung mit den Wellen, die man ja im Geburtsprozess gerne macht als Beispiel, fand ich sehr treffend, weil wenn ich sehe, dass wie das mehr funktioniert, wie welche Wellengröße kommen und wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich da mitgehen. Mhm. Wenn ich aber anfange, mir als Plan zu setzen, das wird schmerzfrei und dann kommt plötzlich so eine Welle und dann wurschtelt es mich rum. Dann weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das ist genau ist genau der Punkt, wo sich viele Frauen dann befinden und dann kommt das von außen. Dann kommt Panik von außen, dann kommen Medikamente, dann kommen Eingriffe und du bist nicht mehr Herr der Lage, weil du einfach nur noch versuchst, wieder über Wasser zu kommen. Genau. Und das ist genau das, was weggeht dann von der selbstbestimmten Geburt und wo viele dann ihr traumatisches Erlebnis erfahren müssen, weil sie nicht mehr zu sich zurückkommen und weil dann, und das finde ich verwerflich gegenüber den Leuten, die dann eben im Geburtsprozess mit dabei sind, die übernehmen das dann.
Und sie müssen. Ihnen wird auch keine Wahl gelassen. Sie würden auch gerne die Verantwortung nicht tragen müssen. Ja. Also ganz viele tolle Hebammen, die ich kenne, sagen, ich muss dann ins Tun kommen, weil die Frau ja auch einfach eben nur noch panisch da liegt.
Ja.
Das ist das Problem.
Ja. Nur leider wird das dann, also jetzt weniger von den Hebammen, mehr von den Ärzten, dann geht's halt los ins, okay, wir machen jetzt was, wir greifen jetzt einen Kaiserschnitt, zack, boom, dann hat sich ja das Thema erledigt. Genau. Und dann fängt es natürlich an, dass was passiert ist, mit dem man so nicht gerechnet hat oder was man nicht für sich möchte. Mhm. Ja, krasses Thema.
Sehr krasses Thema, emotionales Voll. Thema. Und ich glaube, das ist ja das, wenn man noch nie geboren hat oder auch Schwangere teilweise unterschätzen das Thema teilweise. Aber sobald man einmal geboren hat, dann weiß man, was Geburt bedeutet. Und dann wird dieses Thema plötzlich so groß und wichtig. Und ich finde das deswegen auch sehr, sehr schade, dass dieses Thema, also wir sehen es jetzt gerade mit politischer Situation, wie viel Geld für was übrig ist. Aber in die Geburt der Menschheit zu investieren, das ja, wird so ein bisschen vermasselt. Und
total.
Deswegen umso wichtiger, dass wir auch eben darüber sprechen und wissen, was Gewalt unter der Geburt ist und dass das nicht passieren darf, dass es Grenzüberschreitungen sind, dass wir für uns einstehen dürfen, auch wenn wir gerade gebären und so weiter.
Was würdest du denn sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist, diese Themen anzugehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Geburt gerade erst hatte, ab welchem Zeitpunkt? Weil ich weiß ja noch, wie es mir ging. Ich war halt total verletzbar, total offen nach der Geburt, also offen in, also mental gesehen, nicht nur sonst körperlich, sondern einfach, weil ich hatte das Gefühl, da ist fast kein Raum mehr, um jetzt noch irgendwas zu lösen oder anzugehen. Gibt es für dich so einen Zeitpunkt, wo du sagst, warte da ab und dann oder ab wann?
Ja, also wenn man jetzt eben total traumatisiert ist und dann zack, bumm, ins Wochenbett rein, ist wahrscheinlich nicht die Zeit dafür. Weil dann geht es erstmal darum, im neuen Leben als Mutter anzukommen und auch zu stabilisieren. Also dann würde ich eher mal gucken, okay, was braucht es jetzt gerade, damit man so in den nächsten 2-3 Monaten, dass man die übersteht. So. Ja. Und auch halt die Kinder sind am Anfang noch so bedürftig, hängen an einem, da kann man nicht mal eine Stunde weg. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man nicht proaktiv anfängt, dann im Alltag das so runterzudrücken, das Thema wegzudrücken und dann nach 5 Monaten merkt man, wow, jetzt ist es relativ cool weggedrückt, jetzt muss ich mir das gar nicht mehr angucken und dann wird man schwanger und dann buff.
Das ist ja, der Körper ist ja ein Meister in Dingen auch wegzudrücken, weil aus Schutz.
Genau.
Also wir können uns ja ganz schwer, das wird hier wahrscheinlich ähnlich gehen, ich kann mich an die Geburt erinnern, aber nicht mehr an den Schmerz an sich. Mm-mm. Also ich kann mich an Momentaufnahmen erinnern und es ist jetzt 1,5 Jahre her, aber nicht mehr, ich kann diesen Schmerz nicht mehr greifbar machen. Genau. Und das ist eben das, was der Körper macht und das macht er auch mit Emotionen. Nur muss irgendwann kommt dann wieder ein Trigger und das kann eine Schwangerschaft sein oder eben eine bevorstehende Geburt und dann kommt diese Emotion wieder hoch.
Ja, genau. Und man muss sich dessen bewusst sein, also eben, dass dann dass eine zweite Schwangerschaft höchstwahrscheinlich ein Trigger sein wird. Und deswegen lohnt es sich eben auch einfach, auch dem Kind zuliebe, aber auch dir zuliebe. Du möchtest vielleicht die Schwangerschaft freier freier mit weniger Angst genießen können und darauf zugehen und wie eine neue Geburt haben dürfen. Ja. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man sich das anguckt und sich da Hilfe in Anspruch nimmt und viel drüber redet, möglichst nicht mit Schwangeren, aber mit Menschen aus dem Umfeld und guckt, welche Therapieform, Strategieform für einen die richtige ist, aber dass man es nicht wegdrückt im Wissen, dass es sonst höchstwahrscheinlich die zweite Geburt einfach wieder bestimmt.
Ja, voll. Mega wichtig. Danke, Nadja, für das hier und auch deine Arbeit.
Danke dir, dass du dem jetzt einen Raum gibst.
Sehr gerne. Kannst du uns noch sagen, wo man dich findet und wie man auch mit dir zusammenarbeiten kann und auch vielleicht was über dein Buch?
Ja, sehr gerne. Also genau, meine Hauptarbeit besteht eigentlich darin, mit der Yogamama Geburtsvorbereitungsmethode Frauen darauf vorzubereiten, was sie da erwartet. Mhm. Man findet mich auf Instagram zum Beispiel unter Yogamama_Nadja. mit J. Und sonst auf yogamama.ch alle Informationen, auch einen Online-Kurs. Genau, der Online-Kurs, der ist sehr, sehr umfassend, beinhaltet eigentlich mehr wie in den Live-Kursen, mehr als ich geben kann so in den Live-Kursen. Und ich habe ein Buch geschrieben, das Buch heißt Yoga Nidra in der Schwangerschaft. Und da geht es einfach darum, wie man sich eben mit Yoga Nidra auf die Schwangerschaft, auf die Geburt vorbereiten kann. Und enthält auch Audioaufnahmen, auch fürs Wochenbett. Also es ist wirklich gedacht für Anfang Schwangerschaft bis Ende Wochenbett als Begleiter. Genau.
Mega schön. Ich verlinke alles auf jeden Fall und danke dir ganz arg für dieses Interview. Und an alle da draußen, wenn ihr in irgendeiner Situation seid oder eben erfahren habt, schaut bei Nadja vorbei, geht da rein und unterdrückt es nicht. Und bin mir sicher, dass, ja, dass man damit auch einfach nicht alleine ist. Also ich glaube, dieses Öffnen, darüber sprechen, das hilft schon sehr viel, um da in den Lösungsprozess zu gehen. Und ja, wünsche euch allen alles Gute da draußen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder und habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.